Heute kommen wir zur zweiten Tafel. Ja, so heißt das im Fachjargon, die erste Tafel der zehn Gebote, die sich eben über die Beziehung von Gott und Mensch Gedanken machen oder diese Beziehung ordnen wollen. Und die zweite Tafel, die Beziehung zwischen den Menschen, ja, da Richtlinien geben will. Manchmal wird das auch richtig schön dargestellt, diese zwei steinernen Tafeln von Mose, ob die jetzt so genau zugeordnet waren. Aber inhaltlich finde ich das eine ganz gute Merkhilfe. Tja, die zehn Gebote. Ich habe ein schönes Bild gefunden, wo Mose vom Berg runterkommt und den wartenden Volk sagt, ich habe soeben die zehn Gebote empfangen. Kurz gefasst, alles, was Spaß macht, ist weiterhin verboten. Dass das so nicht stimmt, brauche ich euch nicht erzählen, aber ich glaube, dass in vielen Menschenköpfen dieses Vorurteil noch drinsteckt. Warum das nicht so ist, das möchte ich mit euch im Folgenden durchgehen. Aber springen wir gleich hinein in das Elterngebot. So möchte ich es mal formulieren. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Dieses Gebot hat eine gewisse Sonderstellung, allein grammatikalisch. Das wirst du nachher noch sehen. Ein großer Unterschied zwischen den ersten drei, ich nehme jetzt einfach mal die traditionelle Zählung, ist, dass die ersten Gebote positiv formuliert sind, beziehungsweise noch mit dem Vorsatz, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben, und auch sehr ausgeführt. Und du sollst den Sabbat heiligen, du sollst den Namen nicht missbrauchen, denn der Herr. Und das vierte Gebot ist auch sehr ausformuliert. Das ist auch positiv formuliert, Ehre Vater und Mutter, und dann noch mit einem Nachsatz versehen. Ihr werdet sehen, die anderen Gebote sind einfach kurze Verbote, ohne große Erläuterungen. Also zurück zu dem Vater- und Muttergebot. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es das am öftesten missbrauchte Gebot. Auf alle Fälle ist es im Laufe der Geschichte viel zu oft dazu hergenommen worden, die Kinder zum Schweigen zu bringen, rumzukommandieren und vielleicht sogar auszunutzen. Jedenfalls jede Art von Widerstand oder Kritik seitens der Kinder zu unterbinden. Du kennst doch das vierte Gebot, also halt dich dran. So ist es aber nicht gemeint. Ursprünglich hat dieses Gebot nämlich überhaupt nichts mit Kindern zu tun, jedenfalls nicht mit jugendlichen Kindern. Dieses Gebot richtet sich ursprünglich an Erwachsene. Und wie der Nachsatz vermuten lässt, geht es da um die Altenpflege. Wir springen kurz hinein in die nomadische Lebenswelt des Volkes Israel, das immer wieder seine Zelte abbrach und weiterzog. Und so schrecklich das ist, nur allzu oft kam es vor, dass die eben nicht mehr mitlaufen konnten, dann zurückgelassen wurden. Es gab keine Pflegeheime. Und das ist so der Grundhintergedanke. Deswegen ist da auch dieser Satz, der erstmal, gerade wenn man das auf Kinder sieht, gar keinen Sinn macht, damit deine Tage lang werden in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, der macht ja, wenn man es auf Kinder sieht, überhaupt keinen Sinn. Wenn man das aber auf Erwachsene und Alte sieht, dann macht das Sinn. Hey, kümmere dich um deine alten Eltern, die nicht mehr so können, dann kannst du auch erwarten, dass deine Kinder sich später mal um dich kümmern. Die Kinder waren in der damaligen Gesellschaft die Lebensversicherung und auch die Rente der Eltern. Deswegen war es nicht nur ein emotionales Problem, wenn Eltern kinderlos blieben. Das war ein ganz praktisches, soziales, wirtschaftliches Problem. Eltern pflegen die Kinder, wenn sie klein sind, und Kinder pflegen die Eltern, wenn sie alt sind. So war das Gebot ursprünglich gedacht. Also können wir einen Haken dahinter setzen? Wir haben Rente, wir haben Pflegeversicherung, wir haben Altenheime. Sind wir fein raus, oder? Nein, ich glaube, der Grundgedanke, der dahinter steckt, Gott will ja nicht nur so das normale Leben regeln, sondern auch die Beziehungen. Und da ist und bleibt das Gebot sehr lebendig. Ich habe interessante Gedanken in dem Buch hier gefunden, Regeln zum Leben. Wer es interessiert, wer sich mit den Geboten nachher auseinandersetzen möchte, kann es gerne mal reinschauen. Und Notker Wolf sagt, das Gebot hat drei Stoßrichtungen, als auch heute noch. Einmal richtet es sich an Eltern, dass sie so leben, dass die Kinder sie ehren können. Notker Wolf schreibt, schafft Beziehungen zu euren Kindern, die ein Leben lang halten. Tragt Sorge dafür, dass eure Kinder mit euch ein Gesicht verbinden, dass sie Liebe und Wärme spüren, wenn sie an euch denken. Seid Eltern, die ihr Kind in die Arme nehmen, wenn sie eine schlechte Note mit nach Hause bringen. Setzt sie nicht herab, verbreitet keine Angst. Wer aus Angst gehorcht, wird seine Eltern einmal nicht ehren können. Kinder müssen ihren Eltern vertrauen, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Eltern prägen ihre Kinder mit dem, was sie tun, mit der Liebe oder mit der Kälte, mit Zuversicht oder mit Ängsten, mit der Art, ihre Beziehungen und ihre Ehe zu leben, Freundschaften einzugehen, zu streiten und sich zu versöhnen. Kinder setzen sich ein Leben lang mit den Verhaltensmustern ihrer Eltern auseinander. Und wenn Eltern ihre Kinder achten und ehren, dann werden die Kinder auch die alten Eltern ehren können. Hier wird ganz deutlich, dieses Gebot geht auch heute noch um die Beziehungen. Wie gesagt, wir haben Pflegeheime, wir haben die finanzielle Versorgung. Aber wir haben, oder die Gefahr ist, dass einfach die Beziehungen abreißen und zerbrechen. Und ich finde es interessant, diesen Gedanken, dass Eltern dafür sorgen können. Man kann nicht garantieren, wie die Beziehung später ist, aber man kann Grundlagen legen. Also die erste Richtung an Eltern, dass sie so leben, dass Kinder sie ehren können. Und das zweite, es richtet sich an erwachsene Kinder, dass sie ihre Eltern nicht in seelischer Altersarmut leben lassen, sondern dass sie die Beziehung pflegen, dass sie den Kontakt halten, dass das eigentliche Ehren ist. Das ist natürlich nicht so einfach. Wir leben in einer mobilen Gesellschaft, wo man nicht wie früher das ganze Leben an einem Ort ist. Oft leben die Kinder ganz woanders. Wie kann das dann aussehen? Natürlich kann man versuchen, wenigstens Besuche einzuplanen. Man kann telefonieren oder man kann auch mit Video in Kontakt bleiben. Ich finde das so, ja, schwierig oder bezeichnen auch. Ich habe einen Onkel und eine Tante. Und bei meinem Onkel muss ich schmerzlich miterleben, wie die Beziehungen einfach zerbrochen sind. Ich gehe jetzt nicht näher auf die Gründe ein, aber der lebt völlig allein. Er hat zwei Kinder und die haben beide den Kontakt abgebrochen. Komplett. Die sind wie vom Erdboden verschluckt. Und ich habe eine Tante, der Sohn wohnt auch in München, ist aber viel unterwegs, der ist so ein bisschen da. Und die Tochter, meine Cousine, wohnt in Amerika. Und die haben trotzdem, das kriege ich immer so mit, die haben noch Kontakt, also mindestens einmal die Woche. Und das ist für mich so das Zeichen, kommt nicht auf die räumliche Nähe an. Aber mir hat der Begriff gefallen, sorgt dafür, ihr Erwachsenen, dass eure alten Eltern nicht in seelischer Altersarmut leben. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Das ist das eigentliche Ehren. Kümmert euch drum, um eure Eltern. Und das Dritte, der Gedanke hat mir auch gut gefallen. Dieses Gebot ist auch ein Protest gegen den Jugendwahn. Du darfst in Würde altern. Du musst nicht Angst haben, wenn deine Leistung zurückgeht, wenn du einfach nicht mehr so viel schaffst wie früher, wenn dein Aussehen altersentsprechend sich verändert. Ja? wenn du vielleicht irgendwann auch ein bisschen vergesslich oder sogar wunderlich wirst, dann bist du immer noch würdevoll, wertvoll und geliebt. Das finde ich auch das Wichtige. Das ist ein Gedanke, der mir in dem Gebot relativ neu gewesen ist. Aber der macht uns wieder einfach dieses biblische Menschenbild deutlich. Ein Mensch ist nicht von seiner Leistung und seinem Vermögen abhängig. Und im Alter erleben Menschen das schmerzhaft, dass sie nicht mehr so können wie früher, dass sie nicht mehr so aussehen wie früher, dass einfach vieles nicht mehr geht. Und dann ist es wichtig, dass ich das Gefühl vermittelt bekomme, ich bin trotzdem wertvoll, ich bin trotzdem angenommen, so wie ich bin. Auch die Schwäche zu ehren, darum geht es in diesem Gebot. Ich finde es interessant, wie viel dahinter steckt, und jeder, der das als Kindererziehungsunterstützung missbraucht hat, der wird das hoffentlich in Zukunft nicht mehr machen, falls das hier überhaupt jemand gemacht hat. Aber diese dreifache Richtung fand ich jetzt sehr aufschlussreich. Das Zweite: Du sollst nicht töten. Hier merkt ihr, da beginnen jetzt die imperativen Gebote, wo es einfach heißt, du sollst nicht. Und dieses Gebot scheint auf den ersten Eindruck sehr klar. Du sollst nicht töten, was soll man da groß dazu sagen? Naja, ich würde anfangen, dass schon im Alten Testament viele Formen des Tötens von diesem Gebot ausgenommen sind. Einmal das Töten im Krieg. So bitter das ist im Alten Testament völlig klar, das zählt nicht unter dieses Gebot. Töten im Krieg ist schlimm, aber notwendig, zumindest legitim. Wie ist das für uns heute? Sind dann Kriege doch okay? Nein, ich glaube, auch das wird aus der Bibel, zumindest aus dem Neuen Testament, sichtbar. Es ist ein heikles Thema und ich will gar nicht in die Tiefen, in die Diskussion einschreiben, nur so ein bisschen. Ich sage, Pazifismus ist ein Luxus, aber es gibt auch berechtigt Christen, die sagen, Jesus war eigentlich Pazifist. Nur ein paar Schlagworte. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Oder am Schluss, als Petrus in Notwehr bei der Verhaftung von Jesus sein Schwert zieht und gegen die Soldaten ins Feld zieht, in einem berechtigten heiligen Krieg, sagt Jesus, steck dein Schwert ein. War Jesus Pazifist? Das nur als Frage in den Raum und als Dämpfer, um zu sagen, im Krieg und in der Verteidigung ist Töten okay. Es ist nicht okay, aber es ist nicht grundsätzlich verboten. Krieg und der damit verbundene Tod, das kriegen wir auch heute leider Gottes über das Fernsehen mit, ist eine schlimme Not. Das Zweite, was in der Bibel, zumindest im Alten Testament, ausgenommen ist, Töten als Strafe. Ich habe es nicht gezählt, aber es gibt unglaublich viele Verbrechen oder Taten oder Handlungen, die nach den Regeln des Alten Testaments todeswürdig sind. Das ist so ein Punkt, da stoße ich mich dran. Es gibt auch hier wieder Leute, die sagen, Jesus hat zwar die Todesstrafe nie offiziell aufgehoben, aber er hat sie de facto aufgehoben. Ihr kennt die Geschichte mit der Ehebrecherin. Die war nach dem Gesetz, sie ist beim Ehebruch erwischt worden, und das Gesetz hat dafür die Steinigung verlangt. Und Jesus hat zwar nicht wörtlich, aber doch praktisch die Todesstrafe aufgehoben und er gesagt, okay, das steht im Gesetz. Also fangt damit an, aber nur, wenn ihr sicher seid, dass ihr selber nicht gesündigt habt. Und relativiert das und sagt damit letztendlich, ist kein Mensch berechtigt, die Todesstrafe durchzuführen. Das ist eine Lesart, der ich mich gerne anschließe. Es ist übrigens in dem Zusammenhang interessant, dass in Bayern erst 1998 die Todesstrafe offiziell abgeschafft wurde. Ja, die Hessen sind noch schlimmer, die haben es erst in den 2000ern abgeschafft, habe ich gelesen. Es ist aber, fand ich auch interessant, dass nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur eine politische, sondern auch eine theologische Diskussion um die Todesstrafe angefangen hat. Also die Theologen haben sich da in die politische Diskussion eingemischt. Und es gab durchaus Befürworter, namhafter Theologen und Politiker, die gesagt haben, wir brauchen die Todesstrafe. Der Staat muss sich durchsetzen und auch die Theologen dann im Anklang ans Alte Testament mit Beziehung zum Teil auch auf Paulus, der Staat muss das Recht durchsetzen und braucht da auch ein Druckmittel. Gott sei Dank hat sich die andere Lesart durchgesetzt, die sagt, theologisch, der Kreuzestod Jesu ist die ein für alle Mal vollstreckte Strafe an den Menschen. Sämtliche Verbrechen dürfen nicht mehr mit dem Tod bestraft werden. Das Dritte, was ausgenommen ist von dem Gebot des Tötens, ist das Essen. Liebe Vegetarier, es tut mir leid, aber ihr könnt euch nicht auf die Bibel berufen. Man kann das sicher argumentativ gut darstellen, berechtigt. Ich sage nichts im Grundsatz, nur die Bibel als Argument fällt aus. Einmal, es gibt sehr viele Schlachtvorschriften auch. Es gibt unzählige Schlachtberichte. Und außerdem, ihr kennt vielleicht die Geschichte von Noah und dem Regenbogen. Und danach heißt es, Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte, seid fruchtbar und mehrt euch und füllet die Erde und so weiter. Ich gebe euch alle Tiere im Meer und auf dem Land in eure Gewalt. Ihr dürft von jetzt an Fleisch essen, nicht nur Pflanzenkost. Die Tiere gebe ich euch als Nahrung. Also diese drei Sachen, der Krieg, die Strafe und das Essen, sind im Alten Testament ausgenommen. Es bleibt das Morden. Es gibt einige neuere Übersetzungen, die dieses Gebot übersetzen, du sollst nicht morden. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, Haken hin, würde ich doch nicht machen. Morden macht man nicht, ja? Und das ist genau der Punkt, an dem Jesus ansetzt. Weil damals wie heute gab es viele schlaue Leute, die gesagt haben, ha ja, das mache ich doch nicht. Ja, morden. Aber Jesus geht einen Schritt weiter und sagt, hey, du bist auch mit dem Gebot gemeint. Es geht hier nicht nur drum nach der reinen Vorschrift, sondern es geht um den Geist, der dahinter steckt. Ihr wisst, so sagt Jesus in Matthäus 5, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Ihr Lieben, und da sind wir dann mittendrin. Also, geht zum Teufel, habe ich jetzt noch nicht so gesagt, aber die anderen Sachen, liebe Leute, ich müsste vor Gericht gestellt werden. Und ich will niemand was unterstellen, aber ich vermute, ich wäre da nicht alleine, oder? Wann hast du das letzte Mal zu jemand gedacht, du Idiot? Und da kommen wir der Sache näher, wie die Gebote gemeint sind. Natürlich ist es die Regel, ihr sollt nicht morden, ja, übereinander herfallen, ist ja klar. Aber damit ist es nicht getan. Und das ist der Punkt, wo ich dankbar bin, dass Jesus die ganzen Gebote nochmal ins richtige Licht gerückt hat. Er hat die nicht aufgehoben, sondern er hat gesagt, hey, er hat uns erklärt, wie sie gemeint sind. Mord geht nicht erst da an, wenn ich das Messer zücke und einen niedersteche. Mord geht viel, viel weiter vorne an. Der fängt hier an, in meinem Kopf. Wie denke ich über andere Menschen? Ja? Bringe ich den in Gedanken schon um? Ich meine, manchmal ist das im Moment vielleicht hilfreich, aber es ist nicht gut. Und es ist nochmal ein Unterschied, ob das, was ich denke, dem dann auch an den Kopf werfe. Und da sind wir dann mittendrin in den Beziehungen. Es geht nicht nur um den praktischen Mord. Es geht auch um den Beziehungsmord. Wie reden wir über unsere Mitmenschen? Wohlwollend oder abfällig? Wie reden wir mit unseren Mitmenschen? Einfühlsam oder hartherzig? Da kommen wir zum Kern der Punkte und da kann keiner mehr sagen, oh, das geht mich ja nichts an, sowas würde ich nie machen. Gehen wir weiter, du sollst nicht Ehe brechen. Auch dieses Gebot ist oft missbraucht werden. Hey, ich kann mich aufführen, wie ich will, du darfst eh nicht weg. Ja? Ich muss mich überhaupt nicht um die Beziehung kümmern. Ich muss mich überhaupt nicht um mein Verhalten kümmern. Du darfst hier nicht weg. Und das ist verheerend. Besonders bei psychischer oder körperlicher Gewalt. Wie viele christliche Ehemänner und Ehefrauen haben gelitten, weil sie sich nicht getraut haben, wegzugehen? Das ist jetzt kein Aufruf, die Ehe zu verlassen. Ich sage nur, dass das ein Missbrauch war. Es ist völlig egal, wie wir uns aufführen, du darfst ja nicht weg, ja? Mitgefangen, mitgehangen. Aber liebe Leute, so ist weder die Ehe noch dieses Gebot gedacht. Es geht um Beziehungsstärkung. Den Schutz von Ehe und Familie als fester Rahmen, als Nest für die Kinder. Wir sehen das wie oft bei Patchwork-Familien, wie schwierig das ist, da die Beziehungen zu klären, die Zugehörigkeiten zu klären. Auch wenn das heute fast die Regeln ist. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Haben mich Mama und Papa nicht mehr lieb? Bin ich schuld, dass sie sich getrennt haben? Das heißt nicht, dass es in Patchwork-Familien keine Liebe gibt. Viele geben sich da richtig viel Mühe. Aber besser ist der Schutz von Anfang an. Übrigens steht es uns auch nicht zu, auf gescheiterte Ehen von oben herab zu schauen. Auch das habe ich leider oft erlebt. Die haben es nicht geschafft. Schaust da an. Zumindest gedacht. Ich habe leider schon oft erlebt, dass gerade in unseren frommen Kreisen Geschiedene automatisch den Makel der Minderwertigkeit behaftet sind. Das ist unverantwortlich. Jede Ehe, die hält und nicht in die Brüche geht, ist reine Gnade. Wir müssen da sehr aufpassen, dass wir nicht überheblich werden. Also worum geht's hier mit dem Du sollst nicht Ehe brechen? Natürlich geht's darum, ich soll keine Beziehungen, keine Affären, kein sonst was anfangen. Aber auch dieses Gebot geht tiefer. Dieses Gebot ist kein Freibrief für Egoismus. Ja, ich kann mich aufführen, wie ich will, du darfst eh nicht weg. Sondern ich würde hier eine Parallele setzen zu dem Elternehrengebot. Ja, lebe so, dass dein Ehepartner gar nicht auf den Gedanken kommt, aus der Ehe ausbrechen zu wollen. Wir sind ein Team. Happy Wife, Happy Life. Ihr kennt diesen Spruch. Aber der gilt auch umgekehrt. Also auch hier, es geht nicht erst um den praktischen Vollzug, sondern es beginnt viel, viel früher. Zum nächsten. Du sollst nicht stehlen. Auch hier wieder ein Gebot, wo wahrscheinlich die meisten von uns denken, juhu, cool, habe ich wieder eins gehalten. Ich habe noch kein Fahrrad geklaut. Das macht man ja nicht. Ich will niemand was unterstellen, aber ich behaupte, dass hier manche sind, die gestohlen haben. Meistens sogar ohne es zu wissen oder es zu bemerken. Hast du dich schon mal über moderne Sklaverei informiert? Das ist erschreckend. Über Kinderarbeit. In vielen Ländern arbeiten Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen zu Hungerlöhnen, damit wir unsere Konsumgüter zu geringen Preisen kaufen können. Ich finde es interessant, wo dieses Problem jetzt aber auf eine positive Art aufgefallen ist. Letzte Woche war in den Nachrichten, dass Tausende von Neuwagen von Volkswagen in Amerika im Hafen festhängen. Warum? Die wurden in China hergestellt. Das allein ist nicht das Problem. Aber es ist Gott sei Dank rausgekommen, dass ein Elektronikbauteil in diesen tausend Neuwagen aus einer Fabrik kommt, wo nachgewiesen wurde, dass da Zwangsarbeit herrscht. Und der amerikanische Zoll hat gesagt, Moment, das verstößt gegen unsere Gebote. Gegen die Gebete wahrscheinlich auch. Das ist so ein Fall, da taucht es mal im Großen auf. Aber das zeigt, wie alltäglich das ist. Ja? Wären da keine Reporter gewesen, die das aufgedeckt haben und Menschenrechtsorganisationen, die Autos wären gefahren. Du weißt nicht, wo die Sachen aus deinen Handys, aus deinen Autos, aus deinem sonst woher kommen. Und gerade bei Klamotten und so weiter. Du sollst nicht stehlen. Ja, was kannst du tun? Aufmerksam sein. Fairtrade-Sachen kaufen und so weiter. Da bekommen die Arbeiter wenigstens gerechte Löhne. Du kannst nicht die Welt bewegen, aber es ist, glaube ich, wichtig, sich einfach damit mal Gedanken zu machen. Wo kommen die Sachen her? Und was kann ich dafür tun? Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als Lügenzeuge aussagen. auch ein Gebot. Gilt das heute noch? Ursprünglich aus dem Bereich der Justiz. Da gilt das heute freilich noch. Ja, Falschaussage. Früher war das wesentlich wichtiger, weil da gab es nur Zeugen. Wenn da Gericht gehalten wurde, wurden mindestens zwei Zeugen gehört, und wenn die übereinstimmend gesagt haben, der war's, dann war er das. Da gab es keine Beweisfotos, keine DNS-Analyse, da galt das gesprochene Wort. Deswegen war das damals so wichtig. Aber auch hier, natürlich sage ich vor Gericht die Wahrheit. Was hat das dann mit mir zu tun? Die Frage ist, wie rede ich über andere? Mord fängt schon mit Rufmord an. Das hatten wir schon beim Töten. Wie bringe ich mich in Klatsch und Tratsch ein, wenn es Spaß macht, gerade über den herzuziehen? Spätestens, wenn ich weiß, dass das so nicht stimmt, muss ich aufstehen und sagen, Moment, stopp, nein, das stimmt nicht. Oder am besten sage ich gleich, nein, da mache ich nicht mit. Ich versuche mir als zur Regel zu machen, ich möchte nichts über jemanden sagen, dass ich demjenigen auch nicht ins Gesicht sagen könnte. Das ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, da geraten wir in die richtige Richtung. Und das Nächste, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Knecht, seine Magd, sein Rind, sein Esel, noch irgendwas, was deinem Nächsten gehört. Auf dieses Gebot will ich inhaltlich gar nicht so sehr eingehen, weil es einerseits an die Predigt zum Thema Wettbewerb vor ein paar Wochen gut anknüpft, zum anderen, weil es eigentlich klar ist, du sollst nicht neidisch sein. Dieses Vergleichen ist die sichere Quelle zum Unglücklichsein. Da sage ich dir nichts Neues, oder? Ich denke aber, dass gerade an diesem Gebot deutlich wird, was Gott meint, wenn er sagt, dass er uns durch diese Gebote Freiheit schenken will. Wenn ich aufhöre, mich zu vergleichen, wenn ich aufhöre, so sein zu wollen wie die anderen, wenn ich aufhöre, das haben zu wollen, was die anderen haben, dann fange ich an, frei zu werden. Aber es ist auch ein geistlicher Prozess. Wenn du begreifst, dass Gott dir genug gibt, dass Gott dich so geschaffen hat, wie er es gemeint hat, wenn du verinnerlichst, dass er dafür sorgt, dann wirst du resistent gegen die Anstachelungen des Teufels, dass du zu kurz kommst oder dass du nicht genug bist. Ich glaube, das erkennt man an diesem Gebot gut, die Freiheit, die Gott schenken möchte. Wir sind am Ende durch diesen kurzen Überblick über die Gebote angekommen. Wenn du möchtest, kannst du das mitnehmen. Und ich habe diesmal keine drei Punkte, sondern einen kurzen Text. Es geht Jesus nicht um die buchstabengetreue Befolgung bestimmter Vorschriften. Er möchte, dass die Menschen nach dem Sinn des Gesetzes leben. Und der ist zusammengefasst im Doppel- bzw. Dreifachgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wo Menschen dieses Liebesgebot verinnerlicht haben und danach leben, ist die Weissagung des Propheten Jeremia in Erfüllung gegangen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Die äußere Beachtung bestimmter Regeln wird da überflüssig, wo die Menschen Gott ehren und ihm vertrauen und auf das Wohl ihrer Mitmenschen achten. Ich finde, da ist das wunderbar zusammengefasst. Es ist gut, dass es die 10 Gebote gibt, wie immer man sie zählt. Es ist gut, sie zu kennen und als Orientierung zu achten. Aber es ist nicht gut, wenn man immer überlegt, wann übertrete ich ein Gebot, was darf ich noch tun, was darf ich nicht tun. Es geht um die Liebe. Und ich glaube, das ist ein gutes Prüfmittel für jede Handlung. Nutzt das dem anderen? Ist das Ausdruck von Gottes Liebe? Und dann, ich möchte es fast etwas provokant ausdrücken, zugespitzt auf den Satz von Augustinus, liebe und dann tu, was du willst. Amen. Wir wollen beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir deine Gebote haben. Danke, dass du uns Richtlinien, Leitplanken, Leitlinien gegeben hast, die unser Zusammenleben regeln, unsere Beziehungen stärken sollen und auch die Beziehung zu dir. Wir bitten dich, dass du uns deinen Geist und deine Liebe schenkst, dass wir das auch leben können, dass wir aus deiner Liebe leben, dass wir merken, wie wertvoll und geliebt wir sind und das dann an andere weitergeben, bei allem, was wir sagen, denken und tun. Amen.